Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer bei einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute wagen wir uns wieder mal auf die Ozeane hinaus und zwar mit Sea Shepherd. Um Sea Shepherd ein bisschen zu beleuchten, was macht Sea Shepherd, auf welchen rechtlichen Grundlagen wird da gearbeitet und so weiter und so fort, gibt es ja vieles Interessantes zu wissen. Unterhalte ich mich heute mit Manuel Abras von Sea Shepherd. Hallo Manuel.
Hallo Sivan.
Magst du erstmal kurz sagen, welche Rolle du da so einnimmst bei Sea Shepherd?
Ja, ich bin hier für Sea Shepherd Deutschland, der Geschäftsführer und sitze in Bremen in unserem Büro und habe halt eine Menge administrative Aufgaben zu erledigen, die halt notwendig sind. Also das Finanzamt hat ja einige Anforderungen oder auch mit dem Steuerberater muss man zusammenarbeiten, E-Mailing, Telefon, das ist so mein tägliches Doing, sag ich mal.
Okay, also ideal auch, wenn dann irgendwelche Interviewanfragen kommen.
Ja, das stimmt.
Überblick. Ich will erstmal eine sehr grundlegende Frage stellen. Was ist denn das Selbstverständnis von Sea Shepherd?
Also Sea Shepherd sieht sich oder wir sehen uns als eine NGO, die nicht einfach nur protestiert und meinetwegen Banner hochhält und lange diskutiert, sondern wir fahren halt raus, um halt die Missstände dort draußen auf hoher See zu dokumentieren und halt auch meinetwegen auch gegen vorzugehen, wenn es denn notwendig ist, wenn es möglich ist. Und das zieht sich eigentlich so durch unsere Geschichte seit mittlerweile jetzt 43 Jahren. Wir möchten halt immer aktiv sein und versuchen möglichst direkt einzugreifen, wenn es die Möglichkeit gibt. Dafür haben wir 11 Schiffe weltweit im Einsatz, die uns halt nach draußen bringen, um dort diese illegalen Missstände aufzudecken.
Wie du schon sagst, ihr seid mit vielen Schiffen unterwegs. Es wird ja niemand ins Schiff reingeboren, sondern die Leute, die bei euch mitmachen, die kommen ja auch irgendwann das erste Mal dazu. Da müsst ihr ja sicher auch ein bisschen schauen, passt die Person, passt es nicht. Gibt es da irgendwie so ein paar Grundbedingungen, wo man sagt, also wenn du mit aufs Schiff willst, das muss erfüllt sein?
Ja, natürlich. Zuerst einmal Volljährigkeit, das ist klar, damit jeder über sich selbst halt auch bestimmen kann. Dann sollte man auf jeden Fall des Englischen mächtig sein, weil auf den Schiffen grundsätzlich nur Englisch gesprochen wird. Also es ist nicht unbedingt Business-Englisch gefordert, aber man sollte schon Ansagen oder Befehle vom Captain verstehen und ausführen können. Dann darf man auf keinen Fall ein Problem mit veganer Ernährung haben, denn die gibt es dort auf den Schiffen. Das ist halt ein Angebot von uns an die Menschen, die vegane Ernährung kennenzulernen. Für die Leute, die das vielleicht noch gar nicht kennen, kann ich sagen, das ist schon ausgesprochen lecker. Da muss sich keiner Gedanken machen, dass er da vielleicht zu kurz kommt. Ansonsten sollte man eine Menge Leidenschaft und Motivation mitbringen, denn die Arbeit auf See kann wirklich sehr fordernd und sehr anstrengend sein. Da sollte man also jetzt nicht unbedingt Angst haben vor körperlicher Arbeit. Natürlich kann man sagen, okay, sehr schön, wenn die Leute seefest sind, aber die meisten Leute wissen es vorher ja nicht, wenn sie als absolute Landratte dann das erste Mal auf dem Schiff kommen. Das stellt sich meistens dann erst raus, wenn man unterwegs ist. Aber das sind so erstmal so die grundlegenden Dinge. Die werden aber vorher schon im Bewerbungsprozess auch abgeklärt mit unserem Crewing Department, die mit jedem einzelnen Bewerber schon vorher Gespräche führen.
Also wird dann zum Beispiel auch geschaut, hatte derjenige jetzt vielleicht schon ein bisschen Erfahrung auf dem Wasser oder nicht und wir setzen den jetzt nicht gleich irgendwie in die härteste Mission dann rein.
So, genau, korrekt. Also Menschen, die halt bestimmte Skills mitbringen, ob es nun irgendwie Nautiker sind oder ob sie einen Kapitänspatent haben, die werden natürlich auch entsprechend eingesetzt. Und Menschen, die halt keine Vorkenntnisse mitbringen, die werden meinetwegen als Deckhand eingesetzt, wo dann die einfachen Arbeiten zu erledigen sind, die aber auch wichtig sind. Also das will ich damit nicht schmälern. Auch die müssen erledigt werden. Und so setzt sich halt eine Crew aus meinetwegen teilweise Profis, teilweise blutigen Anfängern zusammen.
Und die Landratten, die wachsen dann aber durchaus rein, also das dann...
Ja, auf jeden Fall. Das kann ich auch von mir selber sagen. Ich bin auch als absolute Landratte an Bord gegangen und man lernt halt vieles durch die Leute, die halt schon Erfahrungen haben. Vieles ist Learning by Doing und es gibt natürlich auch, gerade bevor man halt in See sticht, viele Sicherheitsunterweisungen oder auch Übungen, man über Bord, Feuer auf dem Schiff und diese Geschichten, die halt wichtig sind, um die Sicherheit für die Crew auch zu gewährleisten.
Okay, was sind das für Leute oder beziehungsweise die Motivation? Weil ich habe bei euch auf der Homepage gelesen, Geld gibt's keins. Dann gibt's allerdings die Gefahr, naja, auf See, gerade wenn man jetzt dann auch noch mit kommen wir später dazu, mit Walfängern kollidiert, also man setzt sich einer Gefahr aus, wie du auch selber sagst, und schwere Arbeiten und so weiter und so fort. Gibt kein Geld dafür, das wäre ja natürlich der Klassiker. Was ist denn die Motivation dahinter? Warum kommen Leute zu euch?
Ja, das ist ziemlich vielfältig. Also die meisten kommen eigentlich aus der Liebe zum Meer oder zum Umweltschutz, zum Tierschutz zu uns, weil sie halt bei uns direkt aktiv werden können und auch direkt meinetwegen Erfolge verzeichnen können, wenn sie draußen auf See meinetwegen gegen illegale Fischtrawler vorgegangen sind. Das ist, würde ich sagen, so der größte Anteil an Menschen. Dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der vielleicht ein Abenteuer sucht. Da möchte ich aber ganz klar vorwarnen, denn ich würde mal behaupten, so 98% der Zeit auf dem Schiff ist harte Arbeit und vielleicht 2% sind Abenteuer. Also das, wenn das der Antrieb sein sollte, dann ist das nicht unbedingt der richtige. Dann vielleicht auch viele Leute, die sowieso schon sehr meeresaffin sind, weil sie meinetwegen Taucher sind oder sonst wie auf dem Meer unterwegs sind. Das ist so die größte Klientel, die sich bei uns meldet.
Also gerade mit diesem Abenteuer ist dann, man erwartet dann viel Abwechslung, hat dann ganz viele eintönige Tage erstmal.
Ja, also wenn man sich jetzt meinetwegen diese Doku-Serie Whale Wars anguckt, dann sieht das alles ganz spannend aus, wenn diese Szenen so zusammengeschnitten sind. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass man teilweise tagelang oder wochenlang nach illegalen Walfängern oder illegalen Fischtrawlern suchen muss, bevor man dann vielleicht mal einen findet und aufbringt. Und das können schon sehr zehrende Tage sein. Das Schiff ist ständig in Bewegung, man hat wenig Platz, man hat kaum Privatsphäre, man muss halt natürlich auch hart arbeiten. Das macht halt so den Großteil der Kampagne dann auch.
Aber klingt auf jeden Fall nach was, wo auch Leute wirklich Bock drauf haben, dieses Gemeinschaftsgefühl.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also wir haben viele Bewerber zum Glück, die halt genau diesen Weg suchen, die halt was verändern wollen, wie ich ja schon sagte, und die melden sich dann bei uns und ziehen das dann auch durch.
Wie ist das so, wenn die es dann durchgezogen haben? Also klar, mehrere Missionen ist meinetwegen. Man entwickelt sich ja. Also es ist ja, also ich denke mal, schon eine so eine Fahrt ist ein Erlebnis, aber wenn es dann noch mehr wird, das ist ein gewisser Reifeprozess, der auch passiert in neuen Situationen. Was kannst du dazu sagen? Also vielleicht auch bei dir selber oder auch bei Leuten, wo du jetzt ganz konkretes Beispiel hast oder auch allgemein gesprochen, je nachdem halt. So die positiven Erfahrungen und halt auch wirklich diese Reifeprozesse. Was bringen denn die Besatzungen da so mit?
Also natürlich erst einmal öffnet das Horizonte. Das ist ganz klar, wenn man das erste Mal so auf so einem Schiff unterwegs ist, dann lernt man eine ganz andere Welt kennen, die man jetzt unbedingt vom Land nicht kennt. Man muss sich dann natürlich auch in eine Gruppe integrieren. Natürlich gibt es auf einem Schiff eine gewisse, ich sag mal, Kommandostruktur, das ist einfach notwendig, damit auf dem Schiff auch alles reibungslos läuft. Aber da muss man sich halt integrieren, man muss sich vielleicht auch so ein bisschen unterordnen oder auch sich persönlich zurücknehmen, weil es halt ja auch wenig Privatsphäre gibt. Das sind natürlich Erfahrungen, die man auch mitnimmt, wenn man später mal das Schiff verlassen sollte. Man kann daran wachsen. Also mir ist das jedenfalls so gegangen. Und die Probleme, die man hier vielleicht an Land als Probleme angesehen hat, die werden dann auf so einem Schiff sehr viel kleiner und kommen einem gar nicht mehr so richtig vor, wenn man sieht, was dort draußen teilweise passiert, welche unheimliche Zerstörung da passiert, dann sind diese kleinen alltäglichen Probleme hier nicht mehr wirklich wichtig. Okay. Und was man sonst noch sagen kann, wir haben einige Wiederholungstäter, sage ich mal. Also Menschen, die meinetwegen vor ein paar Jahren zu uns das erste Mal gekommen sind an Bord, die auf den Schiffen gewachsen sind, von meinetwegen Deckhand zum Quartermaster, dann irgendwann dritter, zweiter, erster Offizier wurden. Und wir haben auch teilweise Leute, die bei uns zum Captain geworden sind, die jetzt unsere Schiffe befehligen.
Okay, na gut, das ist auf jeden Fall eine sehr deutliche Entwicklung. Auf der anderen Seite gibt es bestimmt auch mal Erlebnisse, die jetzt mit denen man eher dann zu knappern, zu kämpfen hat. Gibt es da auch Sachen, wo du sagst, okay, das muss man sich zum Beispiel bewusst sein, wenn man bei Sea Shepherd mitmacht, dass man solche Sachen erlebt und damit vielleicht ein bisschen zu kämpfen hat?
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten bis vor ein paar Jahren eine Kampagne in Taiji, die war jetzt nicht unbedingt seegestützt, aber von Land aus. Da haben wir halt dokumentiert, wie die Fischer dort Delfine in Buchten getrieben haben. Und sie haben sich halt die größten und schönsten Tiere ausgesucht, um sie halt an Delfinarien zu verkaufen. Und die anderen Tiere wurden halt auf brutalste Weise abgeschlachtet. Und das bekommt man dann als Aktivist natürlich mit. Man dokumentiert das, man bringt das in die Öffentlichkeit, damit die Öffentlichkeit darüber halt auch informiert ist. Und das nimmt man natürlich auch mit nach Hause.
Klar, ich glaube,
das gab so unter den Aktivisten, die auf Taiji waren, so diesen Spruch, also man verlässt Taiji, aber Taiji verlässt einen selber nicht. Weil das schon ziemlich, das kann einen schon ein bisschen runterziehen.
Habt ihr da auch ein bisschen Unterstützung dann für die Leute? Weil ich kann mir gut vorstellen, also gerade Delfine ist ja auch ein sehr pathetisches Tier. Das hat man schon als Kind vielleicht irgendwie verknüpft und dann erlebt man solche Schlachtereien. Kann ja auch sein, dass jemand da einfach nicht mehr von loskommt. Habt ihr da Möglichkeiten auch zu sagen, hey, hier gibt es jemanden, der unterstützt dich mal? Ein bisschen psychologische Unterstützung, sowas.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber natürlich besprechen wir alles miteinander. Also die Crew, die dort vor Ort war, die sind natürlich abends, wenn sie dann in ihre Unterkünfte gegangen sind, haben sie den Tag besprochen und halt ihre Eindrücke wiedergegeben. Und auch im Nachgang, wenn jetzt meinetwegen deutsche Aktivisten zurückkamen, haben wir natürlich auch gefragt, wie es denen damit gegangen ist, um irgendwie zu schauen, ob wir irgendwo helfen können. Aber wir sind jetzt leider nicht so professionell aufgestellt, dass wir psychologische Hilfe anbieten könnten. Also wir hätten das natürlich gemacht, wenn auch die Nachfrage danach gewesen wäre.
Aber wenn mal so ein Fall ist, dann wisst ihr auch, dass ihr dann verweisen könnt und habt halt einfach ein Auge auf eure Crew, so in der Art.
Ja, auf jeden Fall, natürlich.
Okay. Welche Missionen sind denn zurzeit aktiv? Was ist passiert denn gerade?
Zurzeit aktiv sind wir vor Westafrika mit zwei Schiffen, der Bob Barker und der Sam Simon. Wir haben vor Westafrika und auch Ostafrika diverse Kooperationen mit Ländern, unter anderem Gabun, Liberia, Benin, Tansania. Und das muss man sich so vorstellen. Wir stellen im Grunde das Schiff und die Crew und das jeweilige stellt die Polizeikräfte, sodass wir dann die jeweiligen Küstengewässer des Landes patrouillieren können, um gegen illegale Fischerei vorzugehen. Und im Grunde passiert das deswegen, weil diese Länder keine eigene Küstenwache vorzuweisen haben. Mhm. Und da kam halt diese Kooperation zustande. Eine andere wichtige Kampagne findet im Golf von Kalifornien statt zurzeit zum Schutz der letzten Wakitas. Von diesen Tieren soll es nur noch ca. 15 bis 16 geben. Die sind also wirklich akut vom Aussterben bedroht. Und wir sind dort mit zwei Schiffen unterwegs, um halt die Netze, die dort von den mexikanischen Fischern benutzt werden, einzusammeln. Die jagen eigentlich den Totoaba, ein sehr begehrter Fisch, beziehungsweise die Blase des Fisches ist in Asien sehr begehrt. Leider landen halt aber auch die Wakitas in den Netzen dieser Fischer und da versuchen wir halt alles Mögliche, um die letzten Tiere zu retten. Das sind so gerade die Kampagnen, wo wir aktiv mit Schiffen unterwegs sind. Und dann haben wir noch eine Kampagne auf den Färöer Inseln mit Aktivisten vor Ort, die halt dokumentieren von Land aus, was die Färinger dort mit den Pilotwalen und anderen kleinen Walen anstellen. Die werden in Buchten getrieben, wenn man dann eine Herde auf See oder eine Schule auf See gefunden hat. Und dort werden sie dann an Land gezogen und halt auch geschlachtet, um dann das Fleisch an die Bevölkerung zu verteilen. Und das dokumentieren wir halt.
Okay, das ist auch wieder so eine Sache. Wo kann man das dann sehen, die Dokumentation? Also wie wird das dann verbreitet und veröffentlicht?
Also wir haben auf jeden Fall eine Webseite, auf der man immer die aktuellsten Nachrichten nachlesen kann. Aber natürlich sind wir auch auf den sozialen Netzwerken unterwegs, so passt das besser. Und da sind wir eigentlich am schnellsten unterwegs mit den Nachrichten. Dort kann man alles nachlesen zu den jeweiligen Kampagnen. Dann hat auch noch jede einzelne Sea Shepherd Ländergruppe Webseiten. Also wenn man jetzt meinetwegen des Englischen mächtig ist oder auch meinetwegen Spanisch, dann kann man auch dort aktuellste Entwicklungen nachlesen.
Habt ihr auch Pressekooperationen oder vielleicht einfach Presse, die sagt, wir greifen da gern drauf zu, also wo man ein bisschen mit rechnen kann, ihr veröffentlicht was und dann wird es auch über die Blase hinaus, sage ich mal, verbreitet?
Ja, das ist eher schwierig, in der Presse wirklich zu positionieren, da halt ja viele andere Themen sehr dominant sind und also gerade hier so in der deutschen Presselandschaft ist das nicht wirklich einfach. Wir haben natürlich so mit dieser Afrika-Kampagne wirklich einen tollen Content, den wir anzubieten haben, aber das scheint nicht so wirklich bei den Medienvertretern auf nährbaren Boden zu fallen.
Naja, ist vielleicht nicht ganz so leicht verkaufbar wie Corona oder das Dschungelcamp letztlich.
Ja, da hast du wohl recht, ja.
Leider. Ich würde jetzt mal zum Klimawandel rüber wechseln vom Thema, weil das ja jetzt von unserer Seite Scientists her das unser Hauptthema ist. Bei euch ein Nebenthema, aber es ist ja auf jeden Fall vermengt. Wie ist es auf euren Missionen? Beobachtet ihr da auch Auswirkungen des Klimawandels, wo man ganz klar sagen kann, das ist messbar, erkennbar in irgendeiner Form?
Also ich persönlich kann das jetzt nicht berichten, weil meine Kampagne schon ziemlich lange her ist, aber ich weiß von unserem Gründer Paul Watson, dass er in den Jahren, als sie in die Antarktis gefahren sind, um gegen die illegale japanische Walfangflotte vorzugehen, schon eine Veränderung der Eismaßen festgestellt hat, die auch definitiv mit dem Klimawandel zusammenhängen. Natürlich kann man das so vom Schiff aus schlecht messen, man kann halt nur beobachten, aber das ist das, was er so subjektiv wahrgenommen hat.
Auch mal irgendwelche Fischbewegungen, dass die, dass sich Laichgründe sich verschieben, sich Fische anders bewegen, andere Regionen aufsuchen, sowas? Oder ist das?
Kann ich leider nicht bestätigen.
Ich habe auf eurer Homepage was Interessantes gelesen, war mir auch selber neu. Auch der Name dafür ist ganz nett, passt aber auch ganz gut. Ob du das mal beschreiben kannst, das ist nämlich die sogenannte Walpumpe.
Ja, das ist im Grunde haben die Wale die Eigenschaft oder die Möglichkeit, die Meere zu, ja, wie soll ich sagen, zu mit Nährstoffen zu versorgen, so um das mal einfacher auszudrücken. Das heißt also, diese Großwale nehmen ja eine Menge Nahrung auf und wenn sie dann irgendwann diese Nahrung wieder ausscheiden, dann sind halt eine Menge Mineralstoffe oder Eisen enthalten, die halt dafür sorgen, dass zum Beispiel Phytoplankton wachsen kann, sich vermehren kann. Und Phytoplankton ist unter anderem dafür zuständig, Sauerstoff herzustellen oder halt auch CO2 zu binden. Und je mehr Phytoplankton halt man halt hat, umso mehr Zooplankton kann halt auch gedeihen. Und das wiederum ernährt dann größeres Zooplankton, was dann wiederum Haie oder auch Wale ernährt. Also im Grunde ist es ein großer Kreislauf.
Der Wal hat da durch seine Ausscheidungsprodukte einfach einen entscheidenden Anteil dran.
Ganz genau. Und wenn man bedenkt, wie viele Wale es vor meinetwegen 60, 70 Jahren noch gab und wenige jetzt, dann kann man ungefähr ahnen, wie viel Nährstoffe man quasi den Meeren entzogen hat durch unsere Waljagd. Natürlich kann man das schlecht messen, wie viel dort verloren gegangen ist, aber so im Großen und Ganzen kann man sich vielleicht grob vorstellen, was das für die Meere bedeutet hat.
Ja, wie viel Wale sind denn, also wenn man jetzt den Vergleich nimmt von vor 60 Jahren bis heute, wie ist denn da dieser Unterschied also der Walpopulation?
Man spricht zum Beispiel beim Blauwal, also dem größten Säugetier, das es auf der Welt je gab, von im Moment 5.000 bis 10.000 Tieren, also die Zahlen sind da sehr vage. Und vor meinetwegen 60, 70 Jahren sollen es noch zwischen 80.000 bis 150.000 Tiere davon gegeben haben. Aber daran kann man schon sehr gut ablesen, was da für eine riesige Zerstörung stattgefunden hat.
Wobei man ja durchaus sagen muss, die vor 50 bis 60 Jahren war die Population wahrscheinlich auch nicht mehr ganz gesund. Da war ja schon ein bisschen was ins Meer geflossen in der Zeit.
Also. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also es gab ja auch vorher schon Waljagd mit Segelschiffen, aber als dann die industrialisierte Waljagd passierte mit Sprengharpunen oder so, da wurde es dann natürlich noch viel schlimmer.
Okay. Wie ist das eigentlich, also euer Thema ist jetzt vor allem die Wale, die Ozeane, die Meere, also darauf reduziert, sage ich mal, die Tiere. Natürlich wirkt der Klimawandel darauf ein, aber das ist ja vor allem auch, was du selber beschreibst, auch viel, viel menschengemacht ist. Also der Mensch nimmt die Machete in die Hand und schlachtet die Robbe in der Art, mal egal wie warm das Wetter ist oder eben das Klima drumherum. Seht ihr euch trotz alledem auch als Teil dieser weltweiten Klimabewegung, die jetzt ja in den letzten Arten so groß geworden ist?
Ja, also ich würde uns auf keinen Fall davon separieren wollen, denn das wäre verkehrt, denn es hängt ja alles zusammen. Das Ökosystem Meer ist ja absolut notwendig für diesen Planeten und auch absolut notwendig für unser Überleben. Wie Paul Watson immer so schön sagt, if the oceans die, we die. Und von daher kann man das nicht getrennt voneinander sehen. Das muss man auf jeden Fall zusammen in einem Blick oder in einem Kontext sehen.
Okay, seid ihr auch vernetzt mit anderen NGOs?
Ja, sporadisch gibt es halt Zusammenarbeiten, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Ob es nun vor ein paar Jahren mit den Shark Angels war, so eine Kampagne zum Schutz der Haie, oder wie hier selber von Fish Shepherd Deutschland in 2017, wo wir mit dem kleineren NGOs an der Ostküste zusammengearbeitet haben. Wir haben auch mal Greenpeace die Hand zur Kooperation ausgestreckt, als wir in der Antarktis unterwegs waren mit unseren Schiffen, aber das war vom Greenpeace nicht gewollt. Also es gibt hier und da Zusammenarbeiten, aber es gibt jetzt nichts, was wirklich dauerhaft im Moment wäre. Aber ich möchte das für die Zukunft nicht ausschließen.
Okay, also es wäre für euch auch durchaus interessant einfach sehen, dass sich dann Netzwerke einfach besser zusammenschließen. Jeder seine Eigenständigkeit natürlich behält, aber man konsequenter miteinander arbeitet auf ein großes Ziel.
Also, genau. Also es gibt im Moment gerade eine Initiative mit Shark Project und anderen NGOs zusammen, wo wir dafür sorgen wollen, dass die dass der Handel mit Haiprodukten an Europa sich verändert. Da haben wir eine EU-Initiative gestartet, wo wir bis zu 1 Million Stimmen brauchen, um das Parlament halt zu zwingen, diese Gesetzgebung neu zu diskutieren und neu zu beschließen. Das ist so ein Ansatz, wo man sich zusammengetan hat. Und ich würde mir schon wünschen, dass man auch in der Zukunft häufiger mal seine Kräfte bündelt. Denn ich denke, dann könnten wir auch noch viel mehr erreichen.
Okay, natürlich, klar, mehr Stimmen mit ein, also Stimme, größere Stimme erreichen letztlich, weil man einfach mehr Leute hat. Gibt es auch, also Greenpeace ist ja so mit Shepherd so ein bisschen so ein kritisches Ding, ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sich ja Paul Watson damals von Greenpeace getrennt und dann im Streit und dann Shepherd gegründet.
Ja.
Alte Kamellen, will ich gar nicht drauf rumreiten, aber weil du es auch gemeint hast mit dem Angebot zur Zusammenarbeit, was Greenpeace dann abgelehnt hat, jetzt nicht speziell Greenpeace, sondern allgemein, siehst du auch durchaus Konkurrenzverhalten zwischen NGOs, die sich um Klima- und Umweltthemen drehen?
Also ich denke, das ist durchaus vorhanden, weil natürlich jeder irgendwie seine Ziele auf seine Art und Weise verfolgt und sie halt auch so erreichen möchte. Und da ist es wahrscheinlich dann immer schwierig, hier und da vielleicht mal Zugeständnisse zu machen, wenn vielleicht eine andere NGO eventuell einen besseren Weg hat. Daran wird es wahrscheinlich manchmal liegen. So direkt haben wir jetzt hier in Deutschland noch kein wirkliches Konkurrenzverhalten erlebt. Das könnte ich jetzt so aktuell nicht bestätigen. Aber das gibt, da bin ich mir ziemlich sicher, ja.
Okay, und kriegt ihr manchmal ein bisschen Gegenwind oder sagen wir Skepsis, weil eure Methoden sind ja schon, sag ich mal, die rabiatere Variante. Man fährt die Schiffe hart an. Kriegt ihr da auch manchmal einfach das Gegenwind? Das heißt, okay, was soll das denn mit diesen Methoden? Einfach deswegen?
Ja, auf jeden Fall. Also das zieht sich eigentlich durch unsere gesamte Geschichte. Da gab es immer wieder meinetwegen Kritik aus der Öffentlichkeit oder auch Kritik aus anderen NGOs, die halt gesagt haben, im Grunde zerstört ihr damit unsere Arbeit mit dem, was ihr da macht. Wir sind natürlich dann anderer Meinung gewesen, weil unsere Erfolge einfach auch uns recht gegeben haben. Das passiert definitiv. Manche Leute oder auch manche NGOs sind halt nicht so gern gesehen mit uns oder lassen sich nicht so gerne mit uns sehen. Und andere wiederum freuen sich, wenn wir uns den Themen halt widmen, die gerade aktuell sind.
Okay, das wäre jetzt eine gute Überleitung dazu, dass ihr international geltendes Recht umsetzt. Ich will jetzt trotzdem noch die eine Frage, die mich persönlich auch interessiert, noch dazwischen schieben. Die Martin Sheen, die nicht so heißt, weil ihr alle jetzt jeden Tag Apokalypse Now schauen würdet, sondern tatsächlich hat ja Martin Sheen das Schiff mitgespendet, ne? Ist richtig?
Ja, genau. Er hat auch dafür gesorgt, dass wir dieses Schiff fahren können, ja.
Genau, das ist ein Forschungsschiff in eurer Flotte. Was sind denn da so die Forschungsfelder und ist das auch aktuell gerade in der Mission unterwegs?
Ja, da bin ich informativ gerade nicht so ganz gut aufgestellt, weil das Schiff von Sea Shepherd USA betrieben wird. Ich weiß aber, dass es 2014 oder 2013 angeschafft wurde und dann erstmal im Golf von Mexiko eingesetzt wurde, als damals diese Deepwater Horizon-Katastrophe passierte. Dort wurden halt die Auswirkungen dieser ganzen Öllecks untersucht. Und aktuell ist die Martin Sheen gerade unterwegs in der Operation Virus Hunter. Da geht es halt darum, zu untersuchen, was diese offenen Netz-Lachsfarmen anrichten an der Westküste von Kanada, die ja dort in Buchten meinetwegen angelegt sind und wo halt durch Medikamenteneinsatz und solche Geschichten die Gewässer rundherum verseucht werden.
Okay, da werden Gewässerproben genommen und so weiter und so fort.
Genau, richtig, ja.
Ja, jetzt kommen wir mal an einen Punkt, das, ich finde es auch immer spannend. Ich treibe mich selber auch gerne mal in irgendwelchen Diskussionen, gerade im Netz rum, wo Leute unterwegs sind, die jetzt, sage ich mal, nicht allzu aufgeklärt sind. Und da begegnet mir auch gerne mal bei Sea Shepherd zum Beispiel, auch bei Extinction Rebellion, da ja ähnlich... ähnlich angesehen da manchmal. Und da heißt es dann so, ja, diese Terroristen und so, Ökoterroristen.
Ja.
Finde ich unter dem Aspekt immer besonders lustig, das zu lesen, weil ihr setzt geltendes Recht um. Kannst du das mal beschreiben?
Ja, wir berufen uns dabei auf die Charta for Nature der UN halt, wo es ganz klar heißt, wenn halt staatliche Stellen oder halt Behörden versagen, dann dürfen Privatleute oder private Gesellschaften das Recht umsetzen. Und das ist das, was wir halt tun. Und wenn man jetzt das Beispiel illegaler Walfang in der Antarktis nimmt, dort gibt es ein Walschutzgebiet und die japanische Walfangflotte hat das über Jahre ignoriert. Und dann sind wir halt mit unseren Schiffen auch runtergefahren, haben halt die japanische Walfangflotte gesucht und wenn wir sie gefunden haben, haben wir dafür gesorgt, dass der Walfang für beendet erklärt wurde. Das heißt, wir haben versucht, die Slipway der Nishimaru, also das Fabrikschiff, zu blockieren, sodass die gefangenen Wale nicht angelandet werden können. Und das ist uns in den Jahren eigentlich recht erfolgreich gelungen. Wir haben über 6000 Wale vor dem sicheren Tod bewahrt und mittlerweile hat die japanische Walfangflotte sich aus dem Walschutzgebiet zurückgezogen, hat leider jetzt den kommerziellen Walfang ganz offiziell wieder für eröffnet erklärt, tut dies aber im Moment nur in küstennahen Gewässern.
Okay.
Von Japan herum.
Das heißt Australien, also das Antarktis, Westantarktis, ne?
Ja.
Australisches Gewässer und die australische Regierung ist nicht in der Lage, das zu schützen oder ist es dann eher so, dass die sagen, ja, wir haben es erklärt, aber interessiert uns nicht?
Ja, so muss man das leider sagen. Also wir haben natürlich oft die australische Regierung in der Zeit, wenn wir dort unten waren, aufgefordert, ein Schiff zu schicken und hier die Situation zu untersuchen, da sie einfach dafür auch zuständig gewesen wären. Aber ganz offensichtlich gab es halt eine Menge oder gibt es eine Menge wirtschaftliche Verzweigungen zwischen Australien und Japan, sodass die zuständigen Politiker das nicht wirklich für notwendig erachtet haben. Und so waren wir eigentlich in all den Jahren meistens auf uns alleine gestellt dort unten.
Okay, du hattest vorhin schon afrikanische Staaten genannt, mit denen ihr auch zusammenarbeitet. Ist dann so, dass die tatsächlich einfach keine Flotte haben, die können nichts machen und ihr setzt eure Schiffe dann ein.
Korrekt. Das ist eigentlich ein Projekt, was jetzt in den letzten Jahren immer größer geworden ist. Immer mehr afrikanische Staaten erkennen einfach, wenn sie ihre Gewässer schützen, dass das zum einen für den Tourismus sehr gut sein kann, zum anderen natürlich für ihre eigene Bevölkerung, die dann, wenn meinetwegen jetzt die kleinen Fischer rausfahren, die dann auch wieder was fangen können, ihre Familien ernähren können, meinetwegen nicht kriminell werden müssen, weil sie halt keinen Fang mehr haben oder halt auch nicht flüchten müssen. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir natürlich ganze Ökosysteme damit bewahren können vor dem Kollaps, weil diese illegalen Fischtrawler ja wirklich auf nichts Rücksicht nehmen. Und das haben halt die jeweiligen Länder auch erkannt und kooperieren deswegen mit uns.
Okay, das heißt, ihr habt da halt Staaten jetzt, die kooperieren dann jetzt Australien, könnte man eher sagen, dass ihr, naja, man schaut weg.
Ja.
Gibt es auch Staaten, wo ihr, sag ich mal, Australien, wie jetzt auch, wie beide Beispiele jetzt, also ihr das Seerecht dieses Staates einfach durchsetzt und trotzdem agiert der Staat gegen euch? Gibt es sowas auch?
Ja, schwierig. Also wenn wir sowas versucht haben, meinetwegen vor der norwegischen Küste, dann ist es natürlich klar, die Walfänger dort finden das nicht wirklich klasse und dann hat der Staat schon reagiert. Also man muss vielleicht als Hintergrund erklären, seit 1986 ist der kommerzielle Walfang verboten. Die Norweger fangen aber trotzdem weiter Wale und wir sind halt dorthin gefahren mit einem Schiff, um halt diese Waljagd zu unterbinden. Und dann hat halt der norwegische Staat ein Marineschiff geschickt, um uns zu stoppen. Also das so als ein Beispiel. Mhm. Das passiert auf jeden Fall auch, ja.
Was heißt denn norwegisch? Also Norwegen macht Walfang, sind es dann norwegische private Firmen oder ist das staatlich gesteuert?
Nee, das sind Privatfirmen mit so kleineren Walfangbooten, die sind halt also nicht so groß wie die der japanischen Walfangflotte, die halt in Küstengewässern oder meinetwegen auch zum Teil ein bisschen weiter draußen auf Minkewale Jagd machen.
Also wenn ich es richtig verstehe, ist der Walfang weltweit verboten seit 1986?
Genau, richtig. Der kommerzielle Walfang ist verboten worden von der Internationalen Walfangkommission. Nur leider hat diese Kommission keine Möglichkeiten, dieses geltende Recht auch durchzusetzen. Und Staaten wie Japan, Island oder auch Norwegen scheren dann einfach aus und betreiben den kommerziellen Walfang weiter.
Also es ist quasi ein geltendes Recht, man kann es nicht durchsetzen. Und letztlich, also kurz gesagt, wäre sowas in Norwegen dann, dass eine Firma gegen geltendes Recht verstößt, also jetzt mal verkürzt oder einfach gesagt kriminell handelt, indem sie den Walfang da betreibt und der Staat unterstützt Kriminelle mit Militärgewalt in dem Fall.
Genau, so muss man das sehen. Und Norwegen hat ja im Grunde den Walfang auch für legal erklärt. Sie erkennen also diese Gesetzgebung der Internationalen Walfangkommission einfach nicht an. Also man macht sich da ganz einfach und sagt, nee, das passt mir nicht so, wie ihr das beschlossen habt. Wir machen das jetzt nach unserer.
Also da sind wir dann wieder bei der Analogie zum Paris-Abkommen. Auch ein rechtlich bindendes Abkommen, keiner hält, also in dem Fall wirklich keiner hält sich dran. Und man lässt es halt laufen.
Genau.
Wie ist denn das dann so, um einmal so einen Überblick zu kriegen, also wie du selber gesagt hast, es gibt Staaten, die können ihre Schutzgebiete verteidigen, es gibt Staaten, die können es nicht, es gibt Staaten, die wollen es gar nicht. Wenn man jetzt mal so die Schutzgebiete der Meere so sieht, in welchem Maße kümmert sich denn die Weltgemeinschaft? Also kann man da irgendwie so ein bisschen griffige Rahmen sagen, so ein bisschen bisher oder?
Ich denke, es ist im Grunde viel zu wenig für das, was dort draußen passiert. Es gibt natürlich hier und da Schutzgebiete, um dann wieder auf die afrikanischen Staaten zu kommen. Gabun hat eine Menge ihrer Küstengewässer zu Schutzgebieten auserwählt oder quasi umgewandelt. Aber generell muss das eigentlich viel mehr werden. Wenn man zurückdenkt, dann hat der Präsident Obama in den USA auch mal ein Schutzgebiet etabliert. Das hat dann jetzt leider Präsident Trump wieder einkassiert. Also im Grunde passiert viel zu wenig dort draußen. Wir müssen aber eigentlich auch gar nicht so weit gucken. Deutschland hat ja auch ein paar Schutzgebiete in der Ostsee und in der Nordsee. Die wurden schon vor einigen Jahren benannt. Das waren dann sogenannte FFH-Gebiete und Deutschland hat dann leider viele, viele Jahre gebraucht, um sie zu echten Naturschutzgebieten umzudeklarieren. Und man hat leider immer noch keine Managementpläne, wie diese Schutzgebiete nun wirklich zu behandeln sind. Also im Grunde, viele Regierungen, gerade Industriestaaten, tun sich damit schwer, Schutzgebiete zu erlassen, sobald da irgendwo noch Interessen, Profitinteressen dahinterstehen.
Was dann meistens Ölförderung, Fischfang, ja. Tourismus wahrscheinlich auch, aber nicht so viel.
Ja,
irgendwie so, genau.
Ja. Das steckt meistens dann dahinter, ja.
Habt ihr auch eine Lobbymöglichkeit im Bundestag zum Beispiel? Also habt ihr da auch einen Zugang irgendwo?
Nein, leider überhaupt gar nicht. Es gab mal sporadisch Anfragen vor ein paar Jahren aus der Fraktion der Linken, aber der hat sich nicht verfestigt. Aber ansonsten sind wir da nicht wirklich vertreten.
Okay, also im Gegensatz zu Shell und so weiter.
Ja, damit können wir nicht konkurrieren.
Leider, leider. Naja gut, genauso wie auch die USA die größere Flotte hat als Militär. Wäre schön, die zu haben und gut einzusetzen, oder?
Ja, also ich meine, wir haben ja schon eine Menge Schiffe. Wenn man das mit anderen NGOs vergleicht, dann haben wir da schon ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Aber das ist natürlich auch sehr ressourcentreffend, muss man sagen. Und es ist nicht so ganz einfach, die Schiffe dann immer wirklich rauszuschicken.
Und wie finanziert ihr euch? Also über Spenden natürlich viel, aber es ist ja nicht damit getan, dass ich jetzt ein Schiff spende, sondern Schiffsunterhalt, Besatzung und so weiter und so weiter. Das kommt alles über Spenden, oder?
Bitte?
Das kommt alles über Spenden, oder wie?
Ja, Spende ist der eine Punkt. Und zum anderen haben wir seit ein paar Jahren das Merchandising für uns erkannt. Das hat sich so als zweites Standbein etabliert. Wir nehmen im Grunde unsere beiden Logos, also den Jolly Roger und auch das Classic-Logo und bedrucken damit halt Sweaterjacken oder T-Shirts und verkaufen das, versuchen auch dort einen möglichst qualitativ hohen Standard einzuhalten, der halt auch nachhaltig ist, um auch dort den Unterschied zu machen. Und das hat sich jetzt ganz gut etabliert. Wir können auch damit auch die Kampagnen finanzieren.
Genau, das funktioniert ganz gut. Also man sieht zum Beispiel auch keinen Messeraufbau ohne mindestens einen Sea Shepherd Pulli.
Das ist in Deutschland ziemlich ziemlich gut unterwegs mit irgendwas über 300 Events im Jahr.
Okay. Welche Länder sind es jetzt konkret, die illegale Fangflotten betreiben? Japan hatten wir, Norwegen ist ja jetzt kein Land, das betreibt, sondern sind halt Firmen.
Ja, und Island. Und das ist auch eine Privatfirma im Grunde, die da unterwegs ist. Habe ich jetzt irgendwann gesagt, Island, meinte ich?
Island, ja, genau.
Ja, Island, genau. So, die haben halt auch Walfangschiffe. Das sind so die drei, die generell dieses Walfangverbot ignorieren. Und dann gibt es natürlich noch eine Menge illegale Fischtrawler, die sich halt nicht an irgendwelche Vorgaben halten, die von dubiosen Firmen quasi betrieben werden, wo es ausgesprochen schwierig ist, die Hintermänner herauszufinden, weil die natürlich nicht unbedingt wollen, dass deren illegales Geschäft aufgedeckt wird. Das findet halt oft rund um Afrika statt. Umschlagsplatz ist oft Spanien und wird dann in der Regel nach Asien verschifft. Da kann man gar nicht so genau benennen, welche Länder das sind, ob es nun chinesische Flotten sind oder koreanische Flotten. Das mischt sich eigentlich ziemlich.
Und da setzt sich auch einfach mal was zusammen, dass halt irgendwie so drei halbe Flotten dann eine ganze ergeben. Irgendwie aus Grund von ergibt sich gerade, liegen im selben Land vor Ankergrad und...
Ja, genau, richtig. Und die fischen wahrscheinlich dann im selben Gebiet, weil sie da halt größere Bestände vermuten. Man hat ja nun in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen über die sozialen Netzwerke mitbekommen, dass im Pazifik eine größere chinesische Flotte unterwegs sein soll. Und das ist natürlich auch dann Fischfang, der nicht wirklich legal genehmigt wurde.
Also ich denke mal, die Auftraggeber, da braucht man jetzt nicht viel drüber reden, aber da geht es um Geld, Gier, Kapital. Ne? Aber jetzt so die Besatzungen von so Walfangflotten, was sind denn das für Menschen? Also was ist da die Motivation dahinter? Tatsächlich, man braucht das Geld dringend nur oder... Das.
Ja, also bei diesen kleineren Firmen Norwegen, Island geht es natürlich auch um den Profit, wobei diese Länder eigentlich auch erkennen mussten in den letzten Jahren, dass das Walfleisch sich unglaublich schlecht vermarkten lässt, dass man teilweise auf den Fleischbergen sitzen bleibt. Bei der japanischen Walfangflotte ist das natürlich eher durch den Staat subventioniert und die Leute dort sind halt eher Angestellte. Ob die nun unbedingt dringend das Geld brauchten oder ob sie auch meinetwegen einen anderen Job hätten annehmen können, das kann ich von hier aus leider schlecht beurteilen. Aber im Grunde läuft es immer aufs Gleiche hinaus. Es geht um Profit. Es geht darum, den Geschmack von ein paar wenigen Menschen zu befriedigen, die halt gerne Walfleisch essen möchten. Die Wahrheit sieht halt ganz anders aus. Der Walfang ist überhaupt gar nicht mehr profitabel. Im Gegenteil, man hat große Kühlhäuser angelegt, wo halt eine Menge Tonnen Walfleisch tiefgefroren auf Abnehmer warten.
Okay. Also ähnlich wie in der Kohleindustrie auch wieder, man hält es künstlich am Leben.
Ja, genau.
Weil man nicht von loskommt. Wie kann man sich das denn so vorstellen? Also ihr seid ja jetzt, weiß ich, wochenlang auf dem Meer unterwegs und jetzt nehmen wir mal hier die japanische Walfangflotte, die ist ja das bekannteste, sag ich mal. Und dann trefft ihr auf einmal, findet ein Schiff, entdeckt es, nähert euch dem Zusammenstoß. Was passiert da? Also was sind die Abläufe?
Ja, also im Grunde, uns ging es ja immer darum, in der Zeit, wo wir da unten waren, dass wir das Fabrikschiff finden, damit wir halt hinten die Slipway, wo die Wale, wenn sie da erlegt sind, angelandet wurden. Wenn wir die blockieren konnten, dann war im Grunde der Walfang beendet. Denn wenn so ein Harpunenboot, das waren ja meistens drei, vier Harpunenboote, die Nishimaru begleitet haben, wenn die so einen Wal harpuniert haben, dann mussten die halt zusehen, dass sie es auch möglichst schnell an den Nishimaru zur weiteren Verarbeitung abgeben konnten. Also wenn uns das gelungen ist, dann war der Walfang beendet. Und wenn uns das halt nicht gelingen konnte, den Nishimaru zu finden, dann haben wir uns halt in kleinere Scharmützel mit den Harpunenbooten eingelassen, damit sie halt nicht Wale fangen konnten. Und das ist uns auch teilweise sehr gut gelungen, sodass an manchen Tagen überhaupt gar keine Wale geschossen werden konnten. Und das ging teilweise schon ziemlich rabiat zur Sache, weil die Flotte natürlich dadurch eine Menge Verluste erlitten hat. Das heißt, unser Auftreten, unsere Aktionen haben die japanische Walfangindustrie eine Menge Geld gekostet. Und je öfter wir das geschafft haben, je erfolgreicher wir dort unterwegs waren, umso brutaler wurden sie eigentlich auch, was ihr Vorgehen gegen uns betrifft.
Als ich gelesen habe, ist, also zwar jetzt das Drastischste, was mir untergekommen ist, dass Paul Watson angeschossen wurde. Also er hatte zwar eine schusssichere Weste, aber soll irgendwie angeschossen worden sein.
Ja, die Geschichte kenne ich auch nur aus den Medien, das ist mir auch bekannt. Eine andere vielleicht sehr interessante Geschichte oder eigentlich auch sehr schockierende Geschichte ist mit der Eddie Gill. Das ist ein Trimaran gewesen, den wir in unserer Flotte hatten. Der wurde 2010 von einem Harpunenboot quasi überfahren. Das heißt, dieses Harpunenboot ist über den Bug der Eddie Gill gefahren und hat ungefähr ein 4,60 Meter großes Stück von dem Trimaran abgetrennt. Zum Glück wurde niemand wirklich verletzt. Also es waren 6 Mann auf der Eddie Gill. Die konnten alle zum Glück gerettet werden. Und die Eddie Gill ist dann leider in der Antarktis gesunken. Und im Nachgang wurde dann Anzeige erstattet gegen den Kapitän dieses Harpunenbootes, aber es ist nie wirklich irgendwas passiert.
Ist ja schon ein Anschlag, der in Richtung Mord tendiert letztlich. Man weiß doch, was da passiert.
Wenn man das so, ja, das kann man schon so sagen. Also im Grunde hat er in Kauf genommen, dass dabei Menschen ums Leben kommen.
Mhm. Also Totschlag wäre dann eher das dicke Begriff, aber warum passiert dann nichts? Also der versteckt sich dann in Japan, die japanische Gesetzmäßigkeit sagt, das greift man nicht an, oder?
Genau, richtig. Also wurde halt, wie gesagt, Anzeige erstattet und auch die neuseeländischen oder die australischen Behörden, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, haben sich halt auch diesen Fall angenommen. Pete Bethune, der damals die Eddie Gill kommandiert hat, ist auf eines der Harpunenboote und hat quasi eine Forderung in Höhe von, ich glaube, $2 Millionen dort an den Kapitän abgegeben, weil er sein Boot ersetzt haben wollte. Und den Pete Bethune hat man dann mitgenommen nach Japan und dort wurde er dann verurteilt, aber auf Bewährung wieder freigelassen und des Landes verwiesen. Das heißt, man hat im Grunde den ganzen Fall umgekehrt und ihn dann einer Straftat beschuldigt.
Okay, naja gut, wie man das dann halt so macht. Ja. Das sind schon ziemlich grenzwertige Maßnahmen, die da jetzt so gegen euch gehen. Also es gab's, das ist dann auch so das Drastischste, was man aber auch erlebt. Das, ich meine, viel drastischer als so ein Angriff. Kann ich mir auch schwer vorstellen.
Das war ziemlich drastisch. Eine andere wirklich drastische Geschichte war die, die ich vorhin schon mal kurz erwähnte, mit der norwegischen Marine. Mhm. Damals hatten wir ein Schiff namens Wales Forever, die war dann halt gegen den norwegischen Walfang unterwegs und wurde dann von diesem norwegischen Marineschiff, der an Dennis, gerammt. Sie wurde beschossen, es wurden Unterwasserbomben geworfen. Also man hat auch da in Kauf genommen, dass Menschen verletzt oder gar getötet werden, um halt den eigenen Walfang zu schützen. Also das sind so die beiden Aktionen, die wirklich herausstechen. Aber ganz generell gibt es halt immer wieder mal so kleinere Aktionen, die teilweise brutal abliefen, wo wir angegangen wurden, weil man einfach, weil wir den Leuten einfach ans Portemonnaie gegangen sind und das macht die Menschen dann halt sehr sauer.
Ja, da tut es immer am meisten weh, genau.
Genau.
Allerdings, ich meine, wenn ich mir jetzt nochmal überlege, also man hat dann quasi ein Schiff, das also diese Walfänger jetzt bei Norwegen, die hat man ja vorhin schon illegal operieren und der norwegische Staat, also ihr habt ja das Recht, ihr habt ja das internationale Recht dann auch zu handeln und der norwegische Staat nutzt das Militär nicht nur als Abschreckung, sondern die greifen konkret ein. Also ist das nicht, also da käme mir jetzt der Gedanke, ich bin jetzt kein Jurist, aber Europäischer Gerichtshof, also das ist das Erste, was mir da in den Sinn kommt.
Ja, sollte man meinen. Ich denke, das Glück damals der Crew war einfach, dass eine Menge Medienvertreter an Bord waren, die dann halt auch direkt berichtet haben. Also es war europaweit dann ziemlich groß in den Schlagzeilen. Mhm. Wenn die nicht an Bord gewesen wären, möchte ich mir gar nicht vorstellen, was dann wirklich noch passiert wäre.
Okay, also es konnte dann instant direkt veröffentlicht werden, solche Sachen. Und
genau, ja.
Das, ja. Aber Folgen gab es sonst keine mehr. Also vielleicht irgendwie mal ein böses Wort Richtung Norwegen und das war's. Oder?
Naja, also wir waren 2015, waren wir nochmal mit der Sam Simon in norwegischen Gewässern und dann haben wir sofort wieder Besuch bekommen von der Andenis. Das heißt, die Norweger sind nach wie vor nicht unsere Freunde, werden sie wahrscheinlich auch nicht werden. Mhm. Aber man hat sofort wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt ist Sea Shepherd hier wieder in unseren Gewässern, die werden wir gleich entsprechend begrüßen. Aber alles Weitere, sonst ist da eigentlich nichts weiter passiert.
Okay. Was sind denn bei euch, also eure Maßnahmen sind ja auch jetzt nicht ganz ohne zum Teil, also was ich jetzt weiß, das ist auch die Variante, wie ihr die Nishimaru möglich unschädlich macht, mit Buttersäure beschmeißen, ist das richtig?
Ja, das ist auch passiert, um halt das das Deck quasi zu verunreinigen, damit dort nicht gearbeitet werden kann. Ja, genau. Mhm. Das ist halt ein bestialischer Gestank, wenn so eine Flasche zerplatzt.
Und damit auch, wenn man jetzt den Wal da drüber zieht, erstmal ist auch der Wal als verwehrte Objekt aus deren Sicht auch nutzlos geworden dann.
Ja, genau, der ist dann nutzlos, genau.
Okay. Und wie weit geht ihr grundsätzlich, also wo sind bei euch die Grenzen eurer Maßnahmen?
Also die Grenzen sind ganz klar dort, wo die Gefahr besteht, dass Lebewesen verletzt oder gar getötet werden. Das wollen wir natürlich überhaupt gar nicht. Für uns steht der Schutz des Lebens an oberster Stelle. Und da werden wir auch immer alles tun, damit das so auch genauso passiert.
Okay, und das schließt aber auch jetzt die Besatzung von einem Walfänger mit ein. Als
ja, absolut. Lebewesen. Absolut.
Okay. Okay. Welchen Erfolg von Sea Shepherd würdest du jetzt gerne hervorheben? Also das mit der Walfangflotte hatten wir schon, ist ja auch relativ bekannt, aber vielleicht irgendwas, was die Zuhörerinnen und Zuhörer so noch, die sich jetzt nicht zu sehr mit euch beschäftigen, sag ich mal, nicht kennen oder sagst, aber das ist einfach eine schöne Sache?
Also was mir sehr am Herzen liegt, sind die Afrika-Kampagnen, weil wir dort einfach eine Menge Erfolge zu verbuchen haben, die nicht so sehr in Deutschland bekannt geworden sind oder noch nicht bekannt sind. Vielleicht kommt das in der Zukunft ja noch. Ich hatte das ja schon aufgezählt, dass wir im Grunde dafür sorgen, dass die Menschen dort nicht flüchten müssen oder kriminell werden müssen, weil sie ihre Familien ernähren können. Das eine, zum anderen halt die Ökosysteme, die wir dort retten. Da möchte ich gerne ein Beispiel anbringen. Und zwar haben wir vor ein paar Jahren die Labico 2 aufgebracht. Und anhand der Frachtpapiere konnte man feststellen, dass dieses Schiff bis zu 500.000 Haie jedes Jahr gefangen hat. Also 500.000 Haie jedes Jahr, das hat absolut, damit kann man absolut ganze Ökosysteme platt machen, um das mal ganz platt zu sagen.
Ja. Okay, spannend. Also vielleicht noch so ein Ding, was würdest du dir wünschen konkret für die Zukunft? Gibt es irgendwas, wo du sagst, so hey, das wäre jetzt für Sea Shepherd der nächste Schritt in die Richtung oder eine Zusammenarbeit oder was auch immer? Und du sagst, das wäre eine gute Sache?
Also ich würde mir generell wünschen, dass es vielleicht eine größere Akzeptanz unserer Arbeit gegenüber gibt. Ich denke, wir sind schon auf einem guten Weg. Es gibt schon wirklich eine Menge Leute, die uns supporten, die unsere Arbeit gut finden. Aber leider immer noch einige, die das nicht für richtig halten, wie wir halt vorgehen. Aber wir denken einfach, dass jetzt nicht mehr die Zeit für lange Diskussionen und großartige Protestveranstaltungen ist, sondern wir müssen einfach eingreifen, um das, was noch übrig ist, zu retten. Und wie gesagt, da wünsche ich mir halt eine größere Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Und vielleicht auch, dass man uns unterstützt oder wenn man uns nicht unterstützen will, andere NGOs, die gleiche Ziele verfolgen.
Mit der Akzeptanz, da würde ich ganz gern tatsächlich nochmal unterstreichen, dass das, was ihr macht, rechtlich verbindlich, also rechtlich gesichert ist. Und weil das ist genau dieser Satz, der mir gerne über den Weg läuft, gerade bei euch und Extinction Rebellion, die ja auch ein paar rabiatere Aktionen haben, so dieser Ökoterrorismus. Und das ist natürlich, Terrorismus ist ja auch illegal letztlich. Ja. Und ihr verteidigt quasi auf legalem Wege etwas gegen Illegale.
Ja, richtig. Also da, wenn du das gerade sagst, Ökoterrorismus, da muss ich einfach fragen, ich meine, wer ist hier der Ökoterrorist? Derjenige, ja, der das Leben schützt oder derjenige, der das Leben nimmt? Also ich denke, die Frage ist ganz einfach zu beantworten.
Ja, damit und sogar noch, wenn man sagt, der nimmt sie dann auch noch in einem Hoheitsgebiet, wo es eigentlich verboten wäre, also zum Beispiel im australischen Gewässer. Ja, Manuel, dann danke ich dir schon mal soweit. So als letzte Frage vielleicht noch, was hat denn dich dazu bewogen, Teil von Sea Shepherd zu werden und wie hat das Engagement so dein Lebensgefühl beeinflusst?
Ich habe Sea Shepherd bei dieser Whales Forever Kampagne 1994 kennengelernt, als halt Jan Dennis gegen die Whales Forever vorgegangen ist. Ich habe das damals im Fernsehen gesehen und war einerseits total schockiert, andererseits total fasziniert. Und habe mich dann halt schlau gemacht, was das mit Sea Shepherd auf sich hat und wie es überhaupt um die Meere stand. Also ich war schon immer sehr meeresaffin, ich hatte aber zu der Zeit nicht wirklich eine Ahnung, wie schlimm es ist. Und nachdem ich dann so erste Infos hatte, war für mich klar, da will ich auf jeden Fall mitmachen. Und das habe ich dann 1997 auch gemacht und bin für 6 Monate auf der Sea Shepherd 3 als Mannschaftsmitglied unterwegs gewesen. Und das hat dann tatsächlich nachhaltig mein Leben verändert. Also ich habe vieles dann mit anderen Augen gesehen, habe mich dann weiterhin für Sea Shepherd engagiert. Und wir haben dann hier in Deutschland auch 2010 Sea Shepherd Deutschland gegründet. Und seit 2015 bin ich hier jetzt fest angestellt und durfte quasi meine Leidenschaft zum Beruf machen, was ich als absolutes Privileg empfinde.
Genau, und zumal es dann auch noch das Moralische mitbringt, wenn ich jetzt, sag ich mal, Motorpilot-Leidenschaft zum Beruf mache, auch schön, aber du tust auch noch was Gutes.
Ja, das hoffe ich.
Ja, zumindest aus unserer Sicht. Andere werden das anders sehen, aber da ist dann vielleicht die Sicht auch eine andere.
Na klar.
Ja, ja, super, dann danke ich dir fürs Gespräch. Wenn du noch irgendwas Abschließendes sagen willst, was dir wichtig wäre, kannst du noch gerne machen.
Ansonsten. Im Moment, nee, glaube ich, habe ich alles erzählt, was mir auf der Seele lag.
Super, dann sind wir rund. Ja, danke ich dir fürs Gespräch.
Okay, cool, vielen Dank.
Mhm.